wir beim Beispiel Wand bleiben, dann können Informationen rangeheftet werden. Ist es eine tragende Wand oder nicht? Ist es eine außenliegende Wand? Kennwerte wie der U-Wert oder Feuerwiderstandsklassen können hinterlegt werden.
Dass wir Prozesse haben, die ineinander greifen, also gewerksübergreifend, firmenübergreifend, eben auch von einer Planungsphase in die Bauphase bis hin in den Betrieb, idealerweise bis in den Umbau oder Rückbau.
Das Szenario, was wir jetzt in einem unserer letzten Projekte durchgeführt haben, ist, dass wir dieses System bei uns intern implementieren werden und unsere Daten damit auch wirklich bei uns gesichert auf unseren Servern, sozusagen der Vonovia, gesichert bei uns liegen haben. Das bedeutet, dass die Datenhoheit tatsächlich dann bei uns liegt.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu Gesprächen aus Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung, Bauen und Architektur. Ich bin Michael Diwe, schön, dass Sie dabei sind. Und heute sprechen wir über BIM, Building Information Modeling und Digitalisierung im Planen und Bauen. Ein weites Feld, deshalb haben wir auch den Tisch erweitert und haben zwei Experten zu Gast. Zu Gast die Expertin Johanna Lippitz, Leiterin des Fachbereichs für BIM und Digitalisierung bei der IKK Group. Das ist ein Generalplaner und Berater im Hoch- und Tiefbau. Deckt den ganzen Planungs- und Ausführungsprozess ab. Sprechen wir gleich noch drüber. Herzlich willkommen, Frau Lippitz.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Und wir haben einen zweiten Experten aus der Praxis. Das ist Michael Hallinger. Er ist bei der BUWOG Group als digitale Projektsteuerung und Senior BIM Expert, also thematisch voll im Building Information Modeling unterwegs. Herzlich willkommen, Michael Hallinger.
Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir dürfen sagen, herzlich willkommen trifft's doppelt, weil wir sind bei der BUWOG zu Gast in Wien in der Rathausstraße und wollen jetzt mal in das Thema einsteigen, unser Thema Digitalisierung in der Bauwirtschaft, insbesondere BIM. Frau Lippitz, das ist so Ihr Beritt als IKK Group, Gesamtlösungsanbieter für Planung, Beratung, Baumanagement im Hoch- und Tiefbau in Österreich. Nur in Österreich oder wo sind Sie unterwegs?
Also die IKK Group ist in Österreich mit 4 Standorten. Wir sind aber ein Teil der BKW Engineering. Das ist ein Konzern, der eben eine Schweizer Mutter hat. Mhm. Und wir sind prinzipiell in Deutschland, Österreich, Schweiz vertreten, haben aber natürlich auch Projekte, die weit über den deutschsprachigen Raum gehen.
Mhm. Da geht es um Planung und Realisierung komplexer Bauvorhaben und immer auch so der Zukunftsblick Richtung Digitalisierung und BIM. Ja, seit wann ging das los für Sie?
Also in der jetzigen Rolle bei der IKK Group hatte ich 2022 meinen Start mit dem Thema BIM. Beschäftige ich mich mittlerweile schon seit über 10 Jahren. Also vom Hintergrund her, ich hatte eine Ausbildung im Maschinenbaubereich gemacht und habe durch mein Studium eigentlich gesehen, dass man hier im Bauwesen noch etwas verbessern kann. Und so bin ich eigentlich zum Thema BIM gekommen mit dem Hintergrund vom Maschinenbau. Mhm. Also das ist schon etwas länger, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige.
Mit dem Thema BIM und Innovation, Herr Hallinger, auch schon etwas länger dabei, seit 2020 bei der BUWOG Group in Wien tätig, steht auf meinem schlauen Zettel. Senior BIM Expert als digitale Projektsteuerung oder umgekehrt, was macht man da eigentlich?
Nun ja, die Zeiten ändern sich, wie man so schön sagt. Die traditionellen Planungsmethoden sind in die Jahre gekommen. Da gibt's diverse Anpassungsbedarf, um es gelinde auszudrücken. Wir haben doch einige Baustellen, jetzt nicht nur örtlich, wo wir bauen, sondern generell in der Prozessabwicklung. Von daher gibt es unterschiedlichste Ansätze, wie wir Digitalisierung auch im Bauwesen vorantreiben wollen und es auch tun. Und da ist halt Building Information Modeling, kurz BIM, eine der gängigsten und etabliertesten Methoden zurzeit, um die digitale Projektsteuerung, um den digitalen Ablauf des Projektablaufes sozusagen zu verbessern.
Ich glaube, jeder in der Immobilienbranche hat von BIM schon mal gehört. Aber ich glaube, die wenigsten können wirklich erklären, was es ist. Es ist ja irgendwie auch so ein Buzzword geworden. Wie würden Sie, Herr Hallinger, BIM erklären, jemandem, der mit Immobilien überhaupt nichts zu tun hat, der vielleicht als Alien auf die Welt gekommen ist und dem Sie es nahe bringen wollen? Mhm. Was ist
da,
das?
Da habe ich auch schon meine Lehren gezogen. Eine nette Anekdote ist hierzu, dass ich meinen Schwiegereltern BIM versucht habe zu erklären, bis wir noch 15 Minuten draufgekommen sind. In Wien ist die BIM die Straßenbahn, bis wir noch 15 Minuten erkannt haben, es geht nicht um Straßenbahnen.
Okay.
Also in diesem Thema bin ich jetzt schon geschult und bin ich durch eine harte Prüfung gegangen. Na, BIM erkläre ich immer auf zwei Arten. Einmal abstrakter Natur, einmal technischer Natur. Die abstrakte Art, BIM zu beschreiben, ist ganz einfach, wir sprechen auf der Welt ca. 6500 Sprachen. Zusätzlich zu diesen 6500 Sprachen gibt es noch die Binärsprache, die Computersprache mit Einsen und Nullen. Und BIM ist jetzt im Endeffekt der Versuch, diese Sprachen in Einklang zu bringen, so dass wenn wir als Menschen auf computerbasierten Systemen Wände modellieren, Projekte modellieren und es als Wand darstellen, dass der Computer auch gleichbedeutend es als Wand interpretieren kann. Also, dass wir die Bauelemente, die wir modellieren, auch dem Computer verständlich machen können, damit dieser seine Interpretationen daraus ziehen kann. In Anlehnung daran ist es dann eben nur möglich, quasi Informationen ranzuheften. Da gehen wir jetzt gleich in die technische Beschreibung. Die Grundlage ist ein 3D-Gebäudemodell, also wo wir in der herkömmlichen Art und Weise mit Abstraktionen, also mit Plänen, Grundrissen, Schnitten, Detailzeichnungen arbeiten, wird in der BIM-Methodik auf Grundlage eines 3D-Gebäudemodells gearbeitet, wo wir dann natürlich auch unsere Abstraktionen, unsere Grundrisse etc. rausziehen können. Aber die Grundlage ist ein 3D-Gebäudemodell und in Anlehnung daran, ob wir dann eben klassifizieren, dass es sich um Wände, um Fenster, um Türen handelt, gibt es dann eben noch dahinterliegende Informationen. Beispielsweise, wenn wir beim Beispiel Wand bleiben, dann können Informationen rangeheftet werden, ist es eine tragende Wand oder nicht, ist es eine außenliegende Wand, Kennwerte wie der U-Wert oder Feuerwiderstandsklassen können hinterlegt werden und Themen wie die Mengen- und Massenermittlung, die Materialitäten und entsprechende Schichtaufbauten von Wänden zum Beispiel, die gehen eigentlich dann schon mit der 3D-Modellierung einher. Also wir haben da eine in Anführungszeichen wesentlich aufwendigere, aber auch präzisere Darstellung dann von unseren Projekten.
Frau Lippitz, aus Ihrer Erfahrung, was sind da die wesentlichen Vorteile? Sie begleiten ja Unternehmen auch beim Entwickeln einer BIM-Strategie oder auch beim Ausrollen dieser Systematik. Was sind die wesentlichen Vorteile, damit alle diese Informationen und Attribute, die an einer Wand dranhängen, wir haben es gerade gehört, erfasst werden? Was ist sozusagen der Vorteil?
Also ein sehr, sehr großer Vorteil ist, dass wir eine sogenannte Single Source of Truth haben. Das heißt, wir haben eine Plattform oder einen Topf, wo alle Informationen zusammenkommen. Wenn wir jetzt Pläne oder Listen, Mengen, wir reden im Hochbau sehr oft von Raumlisten, von Türlisten, davon ableiten, dann haben wir diesen einen Pottich, wo wir alle Informationen rausnehmen und haben dadurch eigentlich keine Diskrepanzen zwischen Plänen und Listen, Mengen und eben auch dem Modell. Das heißt, wir haben das Modell wirklich als zentralen Punkt für unsere Planung, woraus wir die Informationen ableiten, aber auch wenn in Listen Mengen geändert werden, wenn Pläne geändert werden, werden diese Informationen zurückgespielt. Das finde ich ist einer der wesentlichen Punkte. Sobald ich das habe, habe ich dadurch natürlich die Möglichkeit, weniger Fehler zu produzieren. Also das ist nicht nur die Möglichkeit, es ist eigentlich eine Konsequenz daraus, muss man richtig sagen, weil ich einfach eine Quelle habe. Aber ich kann auch Fehler sehr viel früher erkennen, weil diese Fehler natürlich, wenn sie falsch sind, auch in allen Bereichen, wo ich diese Information ableite, dann eben auch falsch sind. Das heißt, viel mehr Augen sehen diese Informationen und können eben dadurch den Fehler erkennen und den weitergeben. Für mich persönlich ist es wahnsinnig wichtig, dass das Thema klare Zielsetzung, ehrliche Kommunikation, abgestimmte Prozesse einfach ein Bestandteil der BIM-Methode ist und nicht nur so mit dazukommt, naja, das müssen wir eh in allen Projekten machen, sondern dass das in BIM-Projekten gelebt wird. Das heißt, wir haben die Vorgaben und die Regularien, dass wir von einem AIA sprechen, dass wir einen BAP haben, wo von Anfang vom Projekt ganz klar definiert wird, wie wir vorgehen und diese Ziele eben in der Zusammenarbeit mit abgestimmten Prozessen so verfolgen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das führt zu Transparenz. Transparenz führt zu Vertrauen. Und wenn wir Vertrauen haben mit unseren Geschäftspartnern, dann sind wir einfach ein besseres Team und können bessere Projekte machen. Es gibt immer wieder, ich sag mal, Geschäftsmodelle, die auf diese Intransparenz, die sehr oft passiert, aufbauen. Das heißt, dadurch, dass wir transparenter werden, wird auch oft etwas am Fundament dieses Geschäftsmodells gerüttelt, dass man weniger Täuschung und List einbauen kann. Im Bauwesen ist das leider hin und wieder mal der Fall. Und deswegen bin ich einfach so ein großer Fan von der BIM-Methode, weil wir eben nicht nur technisch hier wirklich einen großen Fortschritt haben mit eben der Datenkonsistenz, sondern eben auch zwischenmenschlich in der Projektarbeit, dass wir einfach eine Transparenz und ein Vertrauen ins Projekt reinkriegen, die wir eigentlich seit vielen Jahren haben sollten, aber eben etwas schwierig ist.
So, nun haben wir eine Regel im Podcast, dass Abkürzungen erklärt werden müssen. Jetzt sind sie ein bisschen gekniffen, weil ich mir notiert habe, RER und BAP. Sie sagen, in allen Projekten gibt es ein RER und ein BAP. Ja. Erklären also, Sie.
Der AIA ist der sind die Auftraggeber-Informationsanforderungen.
Ach, RIA, okay. Ja. RIA, gut, ja.
AIA.
AIA, Auftraggeber-Informations-Anforderungen. Anforderung haben wir notiert und hiermit gelernt, jawohl.
Ist ganz einfach erklärt, es ist vom Auftraggeber die Informationen, die in diesem BIM-Modell in Bezug auf die BIM-Methode umgesetzt werden sollen. Das heißt, die Anforderungen, oft wird es als Lastenheft bezeichnet, wenn man jetzt nicht von einem BIM-Projekt spricht, ist etwas ganz Übliches. Ich möchte ja als Auftraggeber zuerst definieren, was ich eigentlich haben möchte. Und der BAP, der BIM-Abwicklungsplan, ist die Antwort der Planer, wie diese Ziele der Auftraggeber in diesem Projekt umgesetzt werden. Es haben ja alle Auftragnehmer oder alle Unternehmen unterschiedliche interne Prozesse. Damit das aber mit den anderen Planungsbeteiligten zusammenspielt, braucht man eben ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Dokument. Wird oft Pflichtenheft oder Projekthandbuch genannt, ist im Fachjargon eben der BAP, der BIM-Abwicklungsplan, und ist ein wesentlicher und sehr, sehr wichtiger Bestandteil, wenn wir BIM-Projekte starten.
Sie haben eine Sache anklingen lassen, dass BIM-Projekte ein anderes Niveau an Klarheit und an Transparenz, an Nachvollziehbarkeit haben. Sie haben das gerade so ein bisschen auch durchschimmern lassen, was Geschäftsmodelle angeht. Also über BIM-Projekte kann ich nachvollziehen, was wird geplant, was wird bestellt, was wird verbaut, und es kann da keine Diskrepanz mehr geben.
Es sollte keine Diskrepanz mehr geben. Es gibt jemand, der davor auf solche Geschäftsmodelle gebaut hat, wird Wege finden, immer mit List und Täuschung zu arbeiten. Es ist aber einfach dieser Bereich geringer, weil wir eine Transparenz in der Planung haben. Das heißt, 3D-Modelle können genauer ausgewertet werden als 2D-Pläne. Informationen sind voneinander abhängig. Das heißt, hier ist einfach der Spielraum geringer, um List und Täuschung zu machen. Es ist natürlich bei jedem Vertrag immer, ich sage, eine Wortklauberei. Ich als Nicht-Juristin, für mich sind es vielleicht die gleichen Wörter, was juristisch andere Sachen bedeuten. Das heißt, hier werden immer Experten dabei sein, die das beurteilen können. Ich kann das nur auf technischer Weise, und hier ist auf alle Fälle durch die Zusammenarbeit am 3D-Modell mit klaren Prozessen und eben auch ganz, ganz wichtig, die klaren Ziele zu Beginn eines Projektes seitens der Auftraggeber, hier eine enorme Einengung der Spielräume für die Leute, die einfach das System etwas in eine negative Art und Weise ausnutzen möchten.
Also sozusagen auch eine Frage der Qualität. Wenn ich einen bestimmten Beton eingeplant habe, der ist im BIM-Modell drin, der wird geliefert und dann wird der auch verbaut. Das ist eine Frage von Qualität und von Sicherheit. Herr Hallinger, auch für die BUWOG eines der wichtigen Kriterien oder was hat Sie so bewegt, um Building Information Modeling hier im Unternehmen voranzubringen?
Grundsätzlich einmal die Frage, warum wahrscheinlich auch der BIM-Bereich im Speziellen für mich ein richtiger ist, und das ist, wie die Frau Lippitz schon erwähnt hat, die BIM-Methodik erfordert eine ständige Anpassung, Adaptierung und eine neue Arbeitsweise. Und ich, auch wenn der Mensch, glaube ich, oder die meisten Menschen nicht so gepolt sind, die meisten Menschen mögen Veränderungen nicht gern. Mhm. Ich liebe Veränderung, weil für mich bedeutet Veränderung auch immer etwas von Fortschritt und neue Wege zu gehen, nicht immer quasi die gleichen Dinge tagtäglich zu tun. Und die BIM-Methode ist ein neuer Weg, Projekte zu beschreiten. Im Grundsätzlichen nicht, aber die Art und Weise, wie das Projekt dann gestaltet werden kann und muss eigentlich auch, ist ein neuer, und dafür ist auch ein anderes Mindset im Projekt zuzulegen. Die letzten Jahrzehnte hat uns die Baubranche den Weg für das Mindset nicht gerade geebnet. Die Frau Lippitz hat es jetzt gerade sehr schön plakativ dargestellt, dass hier teilweise Spekulationen getroffen wurden, oftmals vielleicht gar nicht böswillig, oftmals auch wegen der Auslastung. Wenn gerade keine Auslastung bei ausführenden Unternehmen ist, ist klar, dass hier mit Kampfpreisen gearbeitet werden. Mhm. Aber dennoch im Hintergrund, in der Hoffnung, mit Spekulation quasi auf Mengenmehrung, Änderungsmanagement, Claim-Management, wie es so schön heißt, quasi arbeiten zu können und dann im Nachgang sozusagen den Gewinntopf doch noch zu erhöhen, dann eben zulasten des Bauherrn. Und da ist die BIM-Methodik eben aufgrund der präziseren, der genaueren Darstellung des Projektes, des 3D-Gebäudemodells, das ja zugrunde liegt, eine Methode, hier den Spekulationen vorwegzugreifen, weil ganz einfach die tatsächlich verbaute Menge im Gesamten geplant ist. Und wenn dort, ich sage jetzt Hausnummer, 10.000 Kubikmeter Beton im Planungsmodell enthalten sind und verrechnet werden 15.000 Kubikmeter, dann können wir quasi mit einer Milchmädchenrechnung sehr schnell feststellen, dass da irgendwas im Argen liegt. Und von daher ist das natürlich gerade auch für Auftraggeber, für Bauherren ein wichtiges Instrument und eine wichtige Methode geworden, um hier ein, in Anführungszeichen, transparenteres Projekt zu gestalten. Aber andererseits auch, das ist ein weiterer wichtiger Effekt, eh schon kurz erwähnt, das Mindset muss sich ein bisschen ändern. Was meine ich damit? Wir müssen weg eben von diesen, ich sage jetzt mal, gespaltenen Projektorganisationen, wo wir jeder gegen jeden und jeder schaut auf seinen Gewinntopf, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wir müssen hin zu einem Gedanken, der Best for Project, also das Beste für das Projekt, erwirkt. Das beinhaltet eben auch, dass wir eine offene, klare, strukturierte Kommunikation und Zusammenarbeit in einem Projekt haben. Und auch das bedingt die BIM-Methodik.
Also Building Information Modeling ist nicht ein Computerprogramm wie Word oder Excel, das ich aufmache und lerne und was reintippe und ausdrucke oder so, sondern es ist ein Ansatz, eine andere Herangehensweise an Projekte, langfristige, komplexe und teure Projekte mit vielen, vielen Beteiligten.
Ja. Auf alle Fälle. Also das ist eins der ersten Sachen, die ich in Schulungen und eben auch intern in der IKK Group bei meinen Mitarbeitern sage: BIM ist keine Software. Wir brauchen Softwareprodukte, um die BIM-Methode umzusetzen, aber es ist kein Softwareprodukt. Das ist wirklich ein Thema, das muss in die Köpfe rein. Darüber möchte ich eigentlich nicht mehr diskutieren. Mit, ja, jetzt haben wir Revit beispielsweise oder Allplan oder Archicad oder wie sie alle heißen, und jetzt muss dieses BIM-Thema doch mal laufen. Also jetzt mach nicht so, jetzt, wir haben die Software. Und das ist ein wichtiger Bestandteil. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Wir brauchen Softwareprodukte, die BIM-fähig sind. Aber das ist einer von 5 maßgebenden Punkten, die wichtig sind. Das heißt, es ist gleich wichtig, wie dass die Menschen dabei sind. Für mich ehrlich gesagt der wichtigste Punkt, dass wir Rahmenbedingungen haben, die 2 Abkürzungen, die ich bereits erwähnt habe, die Auftraggeberinformationsanforderungen und den BIM-Abwicklungsplan, dass wir Prozesse haben, die ineinander greifen, also gewerksübergreifend, firmenübergreifend, eben auch von einer Planungsphase in die Bauphase bis hin in den Betrieb, idealerweise bis in den Umbau oder Rückbau. Das heißt Prozesse, die den ganzen Lebenszyklus bedenken und eben nicht nur das kleine Stück vom Kuchen, was eben Firma A oder Firma B in diesem Projekt jetzt umsetzt. Das ist ganz wichtig. Und der fünfte Punkt, das sind die Daten. Das ist darüber, sprechen eigentlich wir BIM-Experten am liebsten, weil das ist das eigentlich so ein bisschen die Kernthematik der BIM-Methode. Wir sprechen über Daten, über Informationen, wie wir die miteinander vernetzen, wie wir Schnittstellen überwinden, wie wir nicht in anderen wieder Softwareprodukten das Gleiche noch einmal machen müssen, weil ich die Daten von A nicht nach B bekomme. Das heißt, Software, ja, ist wichtig, aber ohne dem Ganzen, die Software gibt es schon lange und trotzdem laufen Projekte nicht gut und sind Prozesse nicht abgestimmt und sind Ziele nicht klar definiert und gehen Daten verloren. Also wir brauchen alles, damit es funktioniert. Und für mich noch einmal das Wichtigste, das ist wirklich der Faktor Mensch. Das heißt, das Mitnehmen der Leute, das Schulen der Leute, das Ängste nehmen. Also das klingt jetzt, die Bauwelt ist sehr männlich dominiert. Es ist, Angst haben darf man nicht, aber es ist einfach so, es sind Ängste da, Veränderungen. Jetzt bin ich seit 40 Jahren oder 30 Jahren Experte in meinem Bereich, aber mit diesem Digitalisierungsthema, das mache ich nicht. Ich warte 5 Jahre, dann bin ich in Rente oder in Pension wie in Österreich. Das lasse ich noch vorbeiziehen. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Ängste nimmt, dass man sagt, ja, Sie sind Experte in diesem Bereich, aber schauen Sie auf die jungen Leute, die brauchen Ihre Expertise, sie nehmen aber nur andere Werkzeuge, um das umzusetzen. Und das ist ganz wichtig, dass man das hinbekommt. Also ich sag, die alten Hasen zusammen mit den jungen Innovativen, so kann man eben langfristig zum einen im Unternehmen das Wissensmanagement hinkriegen und dadurch eigentlich 1:1 auch das Gute im Projekt weiterführen.
Wir ergänzen, dass es natürlich auch alte, innovative Hasen gibt und junge, nicht innovative und sämtliche Hasenkombinationen dazwischen. Nennen Sie ein paar Softwarelösungen, die es gibt, weil Sie haben gesagt, also wir haben jetzt geklärt, BIM ist keine Software. Sagen Sie trotzdem ein paar Softwareprodukte, damit wir es mal gedroppt haben, bei dem einen oder anderen Leute das vielleicht?
Ja, beispielsweise von Autodesk, sehr bekannte, ist Revit. Das gibt es eben in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sagen wir ganz gerne, also in der Architektur, in der Tragwerksplanung, also für strukturelle Bauweisen, in der technischen Gebäudeausstattung. Wir haben Allplan, was BIM-fähig ist. Wir haben beispielsweise Archicad, das was eben vermehrt auch für den Hochbau eingesetzt wird. Also es gibt auch im Infrastruktur Produkte, die BIM-fähig sind. Hier ist aber sehr, sehr darauf zu achten, aus meiner Sicht auch ein bisschen die Historie der Software anzusehen, weil wir entwickeln uns ja von einer 2D-dominierten Softwarebranche zu einer mittlerweile 3D-bereiten Branche. Und viele Produkte tun sich schwer, diesen Übergang von 2D zu 3D zu schaffen und haben dadurch eigentlich Schwierigkeiten, die BIM-Methode in ihren ganzen Umfang umzusetzen. Mhm. Und deswegen vor allem im Infrastrukturbereich ist softwaretechnisch hier sicher noch Luft nach oben. Hier kämpfen wir ehrlich gesagt auch mit einigen Produkten, die einfach die Anforderungen, die wir in dem Projekt von den Auftraggebern bekommen, einfach technisch leider nicht umsetzen können.
Sie haben ganz kurz ergänzen zum Thema Software. Wir unterscheiden im Grundsätzlichen im Thema BIM zwischen erzeugenden Softwarelösungen, also man nennt das Autoren-Softwareprogramme, das ist jetzt super erklärt und definiert worden von der Frau Lipitz, aber es gibt darüber hinaus auch noch sogenannte Prüfsoftwarelösungen. Also das Thema BIM ist ja auch, oder in der BIM-Methodik ist es ja auch möglich, Fehlervermeidung zu forcieren, also Fehler frühzeitig zu erkennen, Kollisionen frühzeitig zu erkennen. Da gibt es beispielsweise Solibri oder BIM Collab als Beispiele. Und darüber hinaus gibt es aber auch noch Simulationswerkzeuge und Auswertungslösungen, um dann eben diese erstellten Modelle dann auch entsprechend simulieren zu können oder auch eben auswerten zu können in Richtung Mengen und Massen.
So, jetzt haben Sie beide gesagt, am liebsten sprechen Sie eigentlich über Daten. Also wir planen und bauen mit BIM. Das heißt, wir haben im Vorfeld Diskrepanzen in Plänen, in Bauplänen ausgemerzt. Also das, was geplant ist, ist auch genau so verbaut worden. Das konnte man im Idealfall dann auch prüfen. Sie sagen, es gibt Prüfsoftware, das wird dann baubegleitend gemacht oder wie?
Na, auf gar keinen Fall. Baubegleitend, einer unserer Leitsätze, die wir in der BIM-Methodik immer ganz gerne gleich zu Anfang droppen sozusagen, ist, wir planen erst digital. Und wenn das digitale Gebäudemodell abgestimmt ist, kollisionsfrei im besten Fall ist und alle Informationen, die fürs Bauen und für das Betreiben im besten Fall dann schon in der Planungsphase enthalten sind, erst dann gehen wir sozusagen in die Bauausführung. Also erst ein abgestimmtes Gebäudemodell, 3D-Gebäudemodell, ein virtuelles, ist die Grundlage, um den Bau zu starten. Mhm. Die Praxis schaut natürlich teilweise, da wird mir die Frau Lippitz jetzt wahrscheinlich, ich kriege gerade einen bösen Blick, zustimmen, ist natürlich teilweise eine andere. Wir haben natürlich trotz allem noch baubegleitende Planungen, gerade in der Ableitung dann der Pläne. Also vielleicht muss man auch nochmal erwähnen, auch wenn wir jetzt von einem neuen digitalen Prozess sprechen und wir hier in die Dreidimensionalität hineinschreiten, werden wir 2D-Pläne nicht ausmerzen können und das wollen wir bitte auch gar nicht. Wir reden immer von digitalisierten, hoch ausgebildeten Experten. Es gibt aber dennoch noch immer die Personen auf der Baustelle, die die Fliesen legen, die Elektrokabel ziehen, die den Trockenbau errichten. Und da ist es einfach so, dass da in der Praxis ganz einfach diese Digitalisierung noch nicht Fuß gefasst hat. Das heißt, wir haben weiterhin auf Baustellen noch immer 2D-Pläne ausgeplottet auf Papier, ganz einfach, weil es notwendig ist. Der Unterschied ist jetzt nur der, dass die 2D-Planung nicht mehr analog und ohne Referenzen, sage ich jetzt mal, im Hintergrund erstellt wird, sondern wir haben wiederum als Grundlage unser 3D-Gebäudemodell. Und von daher ist es eine klare Ableitung wieder aus einem quasi aus einer vollständigen Abbildung des Modelles. Und von daher haben wir da dann einfach am Ende des Tages bessere Möglichkeiten, um da dann kollisionsfrei, auch baubegleitend sozusagen dann die Pläne abzuleiten.
Also ganz digital wird es nicht, wie Sie gesagt haben, ne? Auf den Baustellen gibt es die ausgeplotteten Grundrisse und, sag mal, der Fliesenleger hakt ab, in welchen Wohnungen er schon war oder in welche Bäder er schon fertig hat. Frau Lippitz.
Das ist vollkommen legitim. Auf den Baustellen wird der 2D-Plan, der ausgeplottet ist, mindestens in den nächsten 10, 15 Jahren definitiv nicht wegrücken. Das ist gut so, das ist wichtig so und das passt. Es geht darum, im Hintergrund Informationen zu haben, die solide sind. Und man kann hier mit ganz, ganz kleinen Verbesserungen, beispielsweise wenn man einen kleinen QR-Code auf die Pläne druckt, hier überprüfen, ob dieser Plan, der momentan ausgedruckt, ausgeplottet auf der Baustelle liegt, der letztgültige ist. Mhm. Oder ob irgendein Fehler erkannt worden ist und in letzter Minute, also wirklich baubegleitend, noch ausgebessert worden ist und das einfach nicht mehr der aktuelle Stand ist, der auf der Baustelle liegt. Das ist ganz wichtig. Ich meine, vor 10 Jahren war es vielleicht noch so, oder 15 Jahren, dass keine Smartphones auf der Baustelle waren. Das glaube ich, darüber sprechen wir jetzt nicht mehr. Es hat eigentlich so gut wie jeder ein Handy oder ein Smartphone mit Kamera, mit Internetzugang. Man könnte mit einem Klick einen QR-Code scannen und man sieht einen grünen Haken oder ein rotes X, ist der aktuelle Plan oder nicht. Und mein böser Blick von vorhin war tatsächlich das, dass wir von zuerst planen und dann bauen sprechen. Und der böse Blick war nicht gegen das, was du gesagt hast, sondern dass wir jetzt mit der digitalen BIM-Methode darüber sprechen, dass wir doch bitte zuerst planen und dann bauen. Und ich denke mir, ob wir jetzt 2D mit BIM, ohne BIM, wie auch immer, Projekte planen, wir sollten doch bitte zuerst planen und dann bauen, unabhängig davon, ob wir jetzt von einer digitalen, innovativen Projektumsetzung mit BIM sprechen. Das heißt, das ist etwas, was sich in unserer Branche etabliert hat, können wir ja dann auf der Baustelle regeln. Wir machen das und dann, ja, passt schon, wir machen es dann auf der Baustelle. Und das ist etwas, was einfach zu so vielen Fehlern führt, was ich denke, dass die Baubranche einfach immer in ein bisschen ein schlechtes Licht drückt. Was wir eigentlich nicht sehen. Wir können es besser und deswegen müssen wir wirklich zuerst planen. Vielleicht auch ein bisschen Budget mehr in die Planung reingeben. Wir holen das, wenn wir das gesamte Paket sehen, eigentlich hinten wieder ganz leicht raus.
Sie hatten vorhin gesprochen von Single Source. Also es gibt irgendwie einen Bauplan, ein digitales Modell. Ob das jetzt ein 2D oder ein 3D ist, muss man sehen. Wo genau liegt das? Also wem gehört das? Ist das beim Bauträger? Ist das beim Architekten? Also wer verwaltet und gestaltet dieses eine heilige, dieser eine heilige Single Source?
Das kommt darauf an, wie das definiert worden ist. Es gibt tatsächlich in der Praxis sowohl das ein als auch das andere. Wir hatten auch Projekte, wo wir als Generalplaner in diesem Fall das Modell gehostet haben, so nennen wir das. Also wir haben die Daten für ein wirklich sehr, sehr großes Projekt bei uns in-house gepflegt. Wir haben vor Projektbeginn ganz klar dem Auftraggeber gesagt, es ist empfehlenswert, dass die Daten Ihres Projekts, Ihres Bauvorhabens auch bei Ihnen liegen. Sie haben die Datenhoheit. Das wurde dann anders umgesetzt, aus diversen Gründen. Mittlerweile ist es so, dass wir während der Planungsphase, auch teilweise, wir sind schon im Bau, wir alle Daten im laufenden Projekt umgezogen haben. Es ist einfach 1,5 Jahre ins Land gezogen. Es ist einfach auch die Kompetenz vom Auftraggeber bezüglich Daten und Datensicherheit und Datenhoheit gewachsen. Und diesbezüglich haben wir im laufenden Projekt diese ganzen Informationen umgezogen. Und wir sprechen hier von Tausenden von Plänen. Wir haben ungefähr 70 Unternehmen in diesem Projekt beteiligt. Das ist ein Riesenflieger. Es hat Datenverluste gegeben, es hat Schwierigkeiten gegeben. Und das ist etwas, das gebe ich jedem mit auf den Weg, sei es Auftragnehmer, Auftraggeber. Bitte, die Daten sollten bei der Person sein, die einfach wirklich diesen Auftrag gibt, der das betreibt, der Eigentümer ist. Es gibt unzählige Beispiele, wo irgendwann einmal der Auftragnehmer und Auftraggeber vor Gericht sitzt. Und es wäre ein leichtes für mich, den Knopf zu drücken, gewisse Personen aus dem Projekt auszusperren. Und ich habe nicht einmal auf meine eigenen Daten mehr Zugriff, wenn die woanders gehostet sind. Also das ist was wahnsinnig Fahrlässiges aus meiner Sicht, dass die Daten nicht beim Auftraggeber liegen. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass der Auftraggeber oder der Betreiber wissen muss, worauf er achten muss, auch planungstechnische Themen einen Freiraum lassen muss, dass eben die Planer eben nicht sehr eingeschränkt sind, sondern eben auch ihre Arbeit leisten können. Weil wenn sie eingeschränkt sind in ihrer Arbeit, dann entstehen Parallelwelten, weil sie müssen trotzdem effizient arbeiten können. Und dass man hier eben nicht in zwei Fronten sich das Thema anschaut, sondern eben gemeinsam am Tisch sitzt und einen Plan macht, was das fürs Projekt das Beste ist. Also wirklich, auch wie der Herr Hallinger das vorher schon gesagt hat, das Projektziel als Fokus und nicht der eigene Bereich, was man selbst als Leistung in diesem Projekt hat im Fokus. Das wäre ganz wichtig, so würden wir die Zusammenarbeit und aus meiner Sicht auch die Planungsqualität, die Ausführungsqualität und generell das Projekt besser umsetzen können.
Und korrigieren Sie mich, Umziehen von Daten in laufenden Projekten ist wahrscheinlich ein Aufwand, der sehr komplex ist und dem man sich nicht unbedingt ans Bein binden möchte.
Es ist technisch wahnsinnig komplex und es ist vor allem auch durch das, dass es händische Arbeit sein muss oder viel technische Arbeit auch manuell dahinter steckt, einfach fehleranfällig. Das war so, dass wir die Projektplattform, also ich habe erwähnt, es sind wahnsinnig viele Unternehmen, die daran gearbeitet haben. Das war alles Wochenendarbeit. Das heißt, wir können natürlich unter der Woche den Zugriff nicht stoppen. Das war mehr Stunden, das war Wochenendarbeit. Die Mitarbeiter waren bereit, eben diesen Schritt zu gehen. Nicht, weil es in unserem Leistungspaket ist, sondern weil wir gesagt haben, okay, wenn da kein Weg daran vorbeigeht, dann ist das Beste fürs Projekt, also machen wir das.
Heißt, Sie mussten am Wochenende das Ding umziehen, weil in der Zeit die Single Source nicht angefasst werden konnte. Genau. Das heißt, auf der Baustelle kann keiner mit den Plänen arbeiten, es kann nicht geprüft werden, ist so viel Stahl geliefert worden, wie da im System drin steht. Das war einfach dann offline.
Genau.
Punkt. Durchatmen. Genau. Also, wir haben gelernt, Daten beim Auftraggeber. Machen wir es mal konkret. Bauprojekte, ein Mehrfamilienhaus, eine BUWOG oder irgendein anderer Bauträger kauft ein Grundstück, plant vielleicht mit einer internen Planungsabteilung oder mit einem internen Development-Team, holt sich externe Architekten dazu, Statiker dazu, Gewerke, die vor Ort das machen. Wer ist der Auftraggeber, Michael Hallinger? Ist das dann eine BUWOG?
Ja, in unserem Fall ist es ganz klar die BUWOG. Wir sind Auftraggeber und Bauherr. Wir schreiben die Leistung im Endeffekt aus. Wir suchen unsere Planerschaften. Also bei uns in Österreich schaut die Situation so aus, dass wir unsere Planer, also die Konsulenten, die in der Planungsphase arbeiten, da haben wir sogenannte Einzelvergaben. Das bedeutet, entgegen dem, was die Frau Lipitz gesagt hat, haben wir keine Generalplaner. Also Generalplaner würde bedeuten, wir haben eine Ansprechperson und diese eine Ansprechperson koordiniert dann quasi unterhalb die einzelnen Fachplaner wieder quasi innerhalb, sodass wir wenig Koordinationsaufwand haben. Unsere Expertise in Österreich liegt aber insbesondere gerade im Umgang in den Einzelvergaben mit den Planern, mit den Konsulenten und weil wir dann natürlich dann auch in Anführungszeichen im Positiven gemeint auch eine vertragliche Abhängigkeit zu unseren Planern haben, haben wir natürlich dann dort auch eine gewisse, eine höhere Entscheidungskraft, sagen wir mal so.
Herr Hallinger, wie handhaben Sie es bei der BUWOG? Wo liegen denn da die Daten?
Bei uns gibt es derzeit aktiv zwei Systeme, wie wir fahren. Wir haben mit einem großen Ingenieurkonsulentenbüro bei uns in Österreich einen Partner gefunden, die mit uns gemeinsam eine digitale Projektumgebung erstellt haben. Und aufgrund dessen, dass das auf MS Teams beruht, diese digitale Projektumgebung und den damit verbundenen, in Anführungszeichen, Schwierigkeiten, das ad hoc und schnell bei uns in der Vonovia-Umgebung von MS Teams implementiert zu bekommen, haben wir beschlossen, zu Beginn das System outzusourcen, sprich das Hosting durch diesen großen Ingenieurkonsulentenbüro durchführen zu lassen, mit aber entsprechenden Backup-Lösungen. Also das ist natürlich alles gesichert gewesen, dass wir theoretisch, wie es die Frau Lipitz angesprochen hat, auch die lokalen Speicherungen dann sozusagen auch bei uns haben. Und das Zukunftsszenario und das Szenario, was wir jetzt in einem unserer letzten Projekte durchgeführt haben, ist, dass wir dieses System bei uns intern implementieren werden und unsere Daten damit auch wirklich bei uns gesichert auf unseren Servern, sozusagen der Vonovia, gesichert bei uns liegen haben. Das bedeutet, dass die Datenhoheit tatsächlich dann bei uns liegt. Das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, nicht nur aus Datenhoheitsgründen, Datenschutzgründen, sondern ganz einfach auch deswegen, eben wenn es Ausfälle geben sollte, wenn wir auf Daten schnell zugreifen wollen und müssen, dann haben wir diese Daten bei uns eben auf unseren lokalen Servern oder auf unseren Serverfarmen, wenn man so will. Und ein weiterer wichtiger Punkt, was man da auch nicht außer Acht lassen darf, ist, wenn ein Projekt beispielsweise abgeschlossen ist, müssen Daten ja zwangsweise, wenn sie extern liegen, wiederum in unsere internen Systeme, Ablagestrukturen etc. migriert und transferiert werden. Und das haben wir auch gesehen bei vorangegangenen Projekten, dass das mit erheblichen Zeitaufwänden, aber auch Fehleranfälligkeiten verbunden ist. Und wenn wir das aber von vornherein vom ersten Tag des Projektes, sage ich jetzt mal, ab Ankauf des Projektes, ab Ankauf der grünen Wiese und Start des Projektes in einer geordneten Struktur bei uns, auf unseren Servern, auf unseren Ablagestrukturen anfangen und beginnen, dann können wir das dann am Ende des Projektes auch wirklich geordnet, strukturiert übergeben in nachfolgende Abteilungen.
Nun werden Kritiker vielleicht sagen, naja, wenn ich jetzt eine andere Arbeitsweise habe, anders plane, ein 3D-Modell, ein 2D-Modell erstelle, Daten manage, strukturiere, speichere, vielleicht noch eine Beratung dabei habe, das wird ja erstmal kosten. Das heißt, es wird das Bauen teurer machen? Fragezeichen.
Das Bauen an sich, würde ich jetzt behaupten, wird nicht teurer. Es ist natürlich immer sehr schwer, in tatsächliche Kennzahlen zu packen. Man hört davon etlichen Beratungsbüros und BIM-Superstars, sage ich jetzt einmal, natürlich etliche Kennzahlen am Markt, wie viel weniger es kostet, wie viel schneller wir gebaut haben. Aber da tue mir ich persönlich immer sehr schwer, das wirklich in Prozente zu fassen, ganz einfach deswegen, weil um einen tatsächlichen Vergleich anzustreben, müsste ein Projekt parallel laufend einmal in der herkömmlichen Methode und einmal mit einer neuen BIM-Methode beispielsweise entwickelt werden. Und selbst dann ist es eigentlich nicht vergleichbar, weil die Projektteams andere sind. Also die Projektkonstellation, die Zusammensetzungen, wie das aufgebaut ist, das kann schon mal entscheidend darüber sein, wie erfolgreich in Anführungszeichen ein Projekt ist.
Also der Faktor Mensch und der Faktor deshalb Mensch. Diese Laborsituation wird man gar nicht so herstellen können. Ja?
Das kann man einerseits nicht herstellen. Was man aber schon feststellen kann, ist eine Adaptierung des Projektverlaufes, wenn man so will. Also wir haben es, glaube ich, eh schon mal kurz erwähnt. Wir haben einen durch die 3D-Modellierung einerseits, durch den besseren Austausch im Projekt, durch eine detailliertere und präzisere Planungsweise haben wir zwangsläufig Leistungen oder Leistungsinhalte, die nach vorne rücken im Projektverlauf. Also wenn wir jetzt in herkömmlichen Situationen, Planungsständen, sage ich jetzt einmal, bis zur Einreichung, bis zum Bauantrag sprechen, dann haben wir teilweise relativ niedrige Detaillierungsgrade, so dass es halt einreich- und bauantragsfähig ist. Und die tatsächlichen Details, die ausführungstechnischen Themen, die kommen dann erst eigentlich mit den ausführenden Unternehmen dazu. Mhm. BIM geht da einen bisschen einen anderen Weg. Wir haben jetzt ja schon gehört, das 3D-Modell, das muss funktionieren, das muss abgestimmt sein und zwar schon vor Einreichen, vor Bauantrag. Das bedeutet, wir haben einen wesentlich höheren Detaillierungsgrad. Ich würde sogar behaupten, in unseren Projekten bei der BUWOG haben wir am Ende des Entwurfes nahezu Ausführungsstand, wenn man das jetzt mit herkömmlichen Projekten vergleicht.
Also, um wirklich zu verstehen, was da gespeichert ist und was sicher verfügbar ist, da steht dann drin, in Wohnung 13 hat Fliesenleger Herr Müller Fliese C5 in Mittelgrau für die Erwerberin Frau Meier verbaut.
Na, also ganz so im Detail sind wir natürlich nicht. Also in der Planung ist es so, dass wir mal, ich sage jetzt einmal, eine Repräsentanz des hoffentlich dann tatsächlich Gebauten einmal abbilden. Also in der Planung planen wir sozusagen ins Virtuelle rein. Sie haben da jetzt ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Thema Datenschutz. Das
genau.
ist auch ein wichtiges. Also das ist in dem Sinne jetzt auch gar nicht notwendig, dass man das da jetzt mit abdeckt. Also bei uns ist der Zugang in Österreich so, dass wir diese Themen wie jetzt beispielsweise Sonderwünsche gar nicht über das Modell abdecken und auch ist nicht sozusagen enthalten, wenn jetzt ein Fliesenleger darin arbeitet. Also das 3D-Modell ist im Endeffekt die Grundlage für die Planung, sprich wir leiten daraus dann unsere 2D-Pläne ab. Die 2D-Pläne werden dann auf der Baustelle oder eben in einem Büro ausgeplottet, gehen dann auf die Baustelle und der Fliesenleger hat dann als Grundlage für seine Tätigkeiten eben den Plan auf der Baustelle.
Gut, haben wir damit geklärt. Sie hatten gesagt, Sie sprechen gerne über Daten, deshalb haben wir den Datenschutz auch gleich noch mit abgehakt. Auf der langen Linie, Sie hatten von Lebenszyklus der Immobilie gesprochen, Frau Lipp. Was ist der entscheidende Vorteil mit diesen Daten und mit diesem anders geplant haben?
Ja, also Lebenszyklus, da kommen eigentlich immer die Lebenszykluskosten mit dazu. Und ich sage immer, auch auf den vorigen Punkt anschließend, für mich ist nicht die Frage, kann ich es mir leisten, das zu implementieren, die neuen digitalen Methoden zu machen, sondern ich stelle die Frage, können Sie sich es leisten, es nicht zu tun? Mhm. Können Sie sich das wirklich leisten, dass wir jetzt auf einer Planungsmethode oder Ausführungsmethode arbeiten, die nicht mehr State of the Art ist? Wenn wir eben jetzt auf Gebäudelebenszyklus oder generell Bauwerkslebenszyklus, wir haben das Gleiche in den Infrastrukturbauten ja auch, da kennen Sie bestimmt das Sprichwort, Daten sind das neue Öl. Oder mit den großen Big Playern, die brauchen vielleicht gar nicht die Produkte, sondern sie brauchen die Daten dahinter von den Personen, die diese Produkte nutzen. Und das ist einfach ein Geschäftsaspekt, den sehr, sehr viele Leute unterschätzen oder sagen, ja, ich nutze mir die Vorteile, ohne wirklich zu wissen, was im Hintergrund passiert. Mhm. Also für mich ist wahnsinnig wichtig, wenn es um den Lebenszyklus geht, dass wir davon sprechen, eben auch von den Daten, die in einem BIM-Modell visualisiert werden können. Das heißt, nicht nur die Informationen, wie angesprochen worden ist, jetzt mit dem Beispiel Fliese oder die Wand, die XY Kubikmeter Beton fasst, sondern auch Informationen, die vielleicht an externen Datenquellen liegen. Die ganze Mietverwaltung wird nicht direkt im BIM-Modell erfolgen, sondern in externen Datenquellen, in Datensilos, die ich aber visuell darstellen kann über das Modell. Auch die ganzen Nachhaltigkeitsberechnungen, Materialdatenbanken werde ich nicht eins zu eins einpflegen, Es gibt diese Ansätze. Ich persönlich finde es schwierig, das zu machen. Ich denke, es sollen die Informationen dort gepflegt werden, wo die Experten wirklich die Hoheit haben über diese Daten. Und wir sollen dann auf diese Daten zugreifen und sie verwerten und eben mit unseren Modellen sichtbar machen.
Es gibt ja die Materialkataster wie Madaster zum Beispiel. Also dort gibt es Schnittstellen, die Grundlage dafür sind, dass ich weiß, welche Ressourcen wo liegen, welche Materialien wo liegen und irgendwann wieder einspeisen kann in Wiederverwertung auf gleicher Stufe im Bestfall.
Ja, idealerweise denken wir alle an das gleiche Ziel und haben einfach das gleiche Ziel im Kopf. In der Realität ist es leider so, dass der ein Bauwerk, ein Bauvorhaben bestellt, oft nicht der ist, der es betreibt. Und noch viel weniger auf der ist, der es nutzt. Das heißt, der Besteller hat natürlich geringe Errichtungskosten im Kopf. Der Betreiber, durch das, dass er weiß, dass ungefähr 80% in der Betriebsphase und nur 20% in der Projektierungsphase anfallen, hat natürlich den Fokus, den Betrieb so effizient wie möglich zu gestalten. Und der Nutzer möchte natürlich wenig Kosten für Elektrostrom und Sonstiges. Das heißt, wir haben ganz, ganz einen anderen Fokus von den drei Beteiligten. Das heißt, wenn wir um das sprechen, dass wir das gesamte, ganze bis hin zur Materialwiederverwendung im Kopf haben, brauchen wir ein übergeordnetes Ziel, wo jeder sein eigenes Ziel mit dem Übergeordneten in einer gewissen Art und Weise eine Übereinkunft findet, dass es auch ein Vorteil ist, das zu machen. Und da muss wahrscheinlich nicht nur das Bauwesen, sondern eine Ebene darüber Regelungen und Maßnahmen setzen, damit wir da uns in die richtige Richtung entwickeln.
Wir sehen schon, Nachhaltigkeit und BIM haben irgendwie eine ganze Menge miteinander zu tun. Herr Hallinger, bei Ihnen findet das auch ein bisschen zusammen. Nachhaltigkeit, da kommen Sie auch her und haben das auch eine Zeit lang bei der BUWOG gemacht. Ist das eigentlich der wesentliche Hebel, die Themen miteinander zu verknüpfen?
Also einer der maßgeblichen Hebel auf alle Fälle, also wenn wir jetzt die letzten Jahre betrachten, wie sich ja BIM auch mitentwickelt hat, dann hat man einfach teilweise gesehen, dass die Verbreitung dieser Methodik teilweise ein bisschen angestanden hat, sage ich jetzt einmal. Die Akzeptanz am Markt war grundsätzlich vorhanden, aber nicht in allen Bereichen und ist nicht in alle Bereiche vorgekommen. Und da setzt natürlich das Thema Nachhaltigkeit mit einem enormen Hebel an, weil wenn wir zukünftig darüber nachdenken, EU-Taxonomie-konforme Gebäude zu entwickeln und im Bestand zu haben oder eben keine EU-Taxonomie-konformen Gebäude als Stranded Assets, wenn man so will, im Bestand zu haben, dann muss man am Ende des Tages auch irgendwie dem Wirtschaftsprüfer das Ganze darlegen können und zwar im besten Fall am Knopfdruck. Und wenn ich dem Wirtschaftsprüfer 17.000 Ordner mitgebe zur Überprüfung, dann wird der nicht so amused sein, wie wenn ich ihm auf Knopfdruck in meiner Datenbank im Endeffekt einen Auszug aus meinem Portfolio geben kann, wo ganz klar im Vorhinein schon abgesteckt und geklärt ist, welche Kennwerte, welche Grundlagen enthalten sein müssen, damit der Wirtschaftsprüfer das dann natürlich mit stichprobenartigen Überprüfungen, keine Frage, aber im Grunde des Ganzen akzeptiert. Wenn wir jetzt nicht anfangen, diese Datenbanken und diese Themen aufzubauen, dann werden wir irgendwann in der Situation sein, was die Frau Lippitz angesprochen gehabt hat, es uns nicht mehr leisten zu können, quasi, oder es schon zu spät ist und wir uns es dann nicht mehr leisten können, auf den Zug aufzuspringen. Von daher ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit ein wesentlicher Hebel für das Thema BIM auch. Und von daher gibt's ja auch in der BUWOG, im Endeffekt auch in der Vonovia, eine Nachhaltigkeitsstrategie. Und da hat's konkret in den letzten 3 Jahren eine Entwicklung gegeben. Das ist die Nachhaltigkeitsstrategie Development für den Neubau. Und da war ich als Projektkoordinator sozusagen auf österreichischer Seite, mein Pendant auf deutscher Seite war der Steffen Keinert, die ein Projekt gestartet haben auf Grundlage einer Wesentlichkeitsanalyse, die in der Vonovia durchgeführt worden ist. Daraus ergeben haben sich dann 14 Arbeitspakete, Workstreams, wenn man so will, wo unterschiedlichste Personen die diversesten Themen abgearbeitet haben. Und das Ergebnis daraus war, unterschiedlichste Ergebnisse, Definitionen von Zielwerten, teilweise eigens entwickelte Tools, wie ein Mobilitätstool beispielsweise, und auch Leitfäden sind für das Thema Barrierefreiheit beispielsweise erstellt worden. Und mittlerweile sind wir bei einem Stand, dass wir nicht mehr von einer Strategie reden, also von Zukunft, sondern wir reden von der Umsetzung dieses Standards. Der hat jetzt in einen Standard gemündet. Letztes Jahr hat es eine Präsentation vor der Geschäftsführung gegeben mit diesem Thema. Die haben das sehr gut angenommen und waren sehr froh über diese Ausarbeitung dieses Standards. Und der befindet sich mittlerweile in Umsetzung. Und jetzt gilt es natürlich, diese beiden Methoden, sage ich jetzt einmal, diesen Standard in der Nachhaltigkeit, aber auch diese BIM-Methodik, diese BIM-Implementierung so miteinander zu verheiraten, dass wir den größtmöglichen Benefit aus beiden Welten ziehen können.
Sehr spannend. Wir kommen zum Schluss. Frau Lippitz, Sie sind auch Lehrbeauftragte für BIM an der TU Graz. Sie können uns sicher sagen, in welches Land weltweit müssen wir gucken, um zu sehen, wo am besten und am schnellsten und am innovativsten geplant und gebaut wird.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also wenn ich jetzt gleich mal die Antwort vorwegnehme. Ja, ich bin Lehrbeauftragte auf der TU Graz. Das ist mir persönlich ganz, ganz ein wichtiges Thema, um einfach diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, wirklich wieder zurückzubringen in die Lehre. Es ist wichtig, dass die Studierenden eine Arbeitswelt, eine Bauwelt kennenlernen, wie ich sie mir vorgestellt hatte, bevor ich sie kennengelernt habe. Das heißt, ein bisschen idealistisch, vielleicht naiv, sehr, sehr gemeinschaftlich und einfach nur zukunftsträchtig, dass wir Bauwerke für die Zukunft über Generationen erstellen. Gemündet hat es daran, dass wir sehr, sehr viel streiten und sehr viel diskutieren und eigentlich das Schöne an unserer Bauwelt aus meiner Sicht so ein bisschen in den Hintergrund gestellt wird. Das finde ich sehr schade und deswegen möchte ich einfach auch an dieser Entwicklung das Positive, das Digitale, das Zusammenarbeiten, das gemeinsam am Projekt arbeiten, mit in die Lehre reingeben, weil das sind unsere Techniker, unsere Diplom-Ingenieure, unsere Master of Engineering, wie auch immer, die Projektleiter, die Auftraggeber von morgen. Das sind die Leute, die unsere Zukunft bauen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt über Österreich hinweg sehe, also ich habe auch in Schweden studiert, ich habe in Südamerika,
Brasilien
studiert, ja. Ist es für mich sehr interessant gewesen, dass in Schweden beispielsweise, die ja sehr, sehr bekannt sind, in der BIM-Methode eine leitende Rolle zu spielen, eigentlich auch schon in der Ausbildung ganz anderes Konzept gefahren wird. Dort ist es beispielsweise so, dass das sehr stark auf Zusammenarbeit in Kleingruppen den Fokus gelegt wird. Also das war von Woche zu Woche immer eine Hausarbeit und eine Übung zu erstellen, das in Gruppen von 3 bis 6 Personen auszuarbeiten war. Das war natürlich ein sehr, sehr forderndes Jahr. Es ist aber aus meiner Sicht ein zielgerichtetes System, was den Fokus wirklich auf die Zusammenarbeit setzt und nicht immer nur auf die Erlernung von Theorie. Das heißt, die haben natürlich neben den wichtigen technischen Themen auch viele soziale und gruppendynamische Themen durch diese Zusammenarbeit gelernt. Und ich denke, das ist ein Weg, der sicher sehr, sehr gut funktioniert. Und das versuche ich eben auch mit den Lehrveranstaltungen, die ich eben auf der TU Graz mache, so aufzubauen, dass wir eine Mischung haben aus der Theorie, die notwendig ist, damit man das Grundverständnis hat, ganz viel Praxis, damit sie wissen, okay, es gibt einen Gap zwischen Theorie und Praxis. Es sind keine Laborbedingungen, in denen wir Bauprojekte machen. Wenn alles nach dem, wie es im Lehrbuch steht, umgesetzt werden würde, das wäre richtig schön. Also da würde wirklich alles gut laufen. Die Rahmenbedingungen sind oft anders. Deswegen muss man das ein bisschen anpassen. Und für mich ist einfach neben Theorie und Praxis einfach das Soziale, das Zusammenarbeiten ein wesentlicher Punkt, dass ich hier auch mit Übungen und eben Kleingruppen und Übungsausarbeitungen hier einen Fokus setzen möchte, um einfach auch schon in der Ausbildung dieses Gap, das oft gelebt wird zwischen Bauingenieur und Architekt, Da sage ich, in jedem Projekt arbeiten die Leute zusammen. Wir brauchen das jetzt wirklich nicht so zu differenzieren. Und das möchte ich und versuche das jetzt institutsübergreifend in der Bauwesenfakultät zu machen. Und mein persönliches Ziel, das eben fakultätsübergreifend zu machen, das Bauwesen im Fokus zu haben und nicht nur die Bauingenieurschaft oder die Architektenschaft, sondern eben wirklich das gesamte Paket.
Also Appell angekommen, wir haben gesprochen über anderes Denken, über anderes Planen, über Silos, die überwunden werden und haben verstanden, BIM ist keine Software, die ich morgens starte und alles wird gut, richtig?
Absolut richtig.
Vielen Dank für das Gespräch, Johanna Lippitz und Michael Hallinger.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Building Information Modeling verändert das Planen und Bauen grundsätzlich und ist Voraussetzung für vieles, was dann im Lebenszyklus der Immobilie mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Kreislaufwirtschaft, Materialpass oder auch energetische Sanierung. Mehr zum Thema und auch Weiterbildungsangebote mit zum Beispiel Building Smart Professional Certification finden Sie auf ikkgroup.at. Und mehr zu den Aktivitäten der BUWOG natürlich auf buwog.com und auf blog.buwog.com, auch mit vielen weiteren Themen. Da finden Sie auch alle bisherigen Podcast-Folgen. Zum Weiterhören darf ich noch direkt empfehlen zwei konkrete Themen, die gut zum heutigen Gespräch passen, nämlich Folge 48, digitale Transformation im Bau- und Immobiliensektor. Das ist eine unserer Live-Folgen mit Wissenschaft und Praxis im Gespräch. Und Folge 23, PropTechs, Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Das besprechen wir mit der Professorin Dr. Verena Rock, die ist unter anderem Präsidentin der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und danke an unsere Expertenrunde Johanna Lippitz und Michael Hanninger.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.